Auf eines haben uns Expertinnen und Experten immer wieder hingewiesen. Es ist äußerst wichtig, über Einsamkeit öffentlich zu sprechen. Und genau das wollen wir jetzt nach der Wissenschaftsdokumentation bei Scoville weiter fortsetzen. Forscher haben sehr unterschiedliche Gefühle und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Einsamkeit ausmachen können. Depressive Affekte, Schüchternheit, geringes Selbstwertgefühl, Ängstlichkeit, Feindseligkeit, Stress, Pessimismus, geringe Verträglichkeit oder die Furcht vor negativer Beurteilung. Auf der Webseite des neuen britischen Ministeriums für Einsamkeit heißt es, Einsamkeit sei auf dem Weg, Großbritanniens gefährlichste Erkrankung zu werden. Ist das so? Gilt diese Feststellung auch für uns? Inwiefern hängt Einsamkeit mit einer spezifisch modernen Lebensweise zusammen? Und wie verträgt sich all das mit der jahrtausendealten philosophischen und spirituellen Erfahrung, dass Alleinsein positive Auswirkungen haben kann? Wie also hängen Alleinsein und Einsamkeit und das Bedürfnis nach Beziehung und Resonanz mit anderen Menschen und der Welt zusammen? Unser Thema heute bei Scoville: Einsamkeit.
Einsamkeit, so wird behauptet, sei ein Phänomen unserer anonymen Massengesellschaft. Eine Epidemie im Verborgenen. Kaum einer spricht über Vereinsamung, denn darüber zu sprechen, löst Scham aus.
Ich finde, das ist halt für die meisten Leute dann das Gefühl, okay, ich habe niemanden, vielleicht bin ich schlecht, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, deswegen ist das, glaube ich, so ein Tabuthema.
Man macht sich ja auch angreifbar in dem Moment, also man ist ja auch verletzlich, wenn man Probleme zugibt oder irgendwie über innere Schwierigkeiten spricht.
Vielleicht, weil jemand seine, ich nenne es mal Verletzungen oder Wunden, nicht gerne zeigt und sagt, Einsamkeit ist etwas, was nicht hoch geachtet wird.
Möglicherweise ein Phänomen der Moderne. Bewirkt der Individualismus eine zunehmende Vereinsamung?
Jeder kümmert sich um sich nur halt, ne? Und zeigt keine Gefühle auch.
Aufgrund der sozialen Medien sieht man sich auch gar nicht so häufig. Also ich merke das jetzt auch in meinem Freundeskreis. Damals hat man sich auch öfters getroffen, hat auch was unternommen.
Ich merke das selbst im Studium, dass viele auch sich irgendwie einsam fühlen, gerade weil es wichtig ist, irgendwo Leistung zu bringen und irgendwie ja auch Ziele zu verfolgen und dass man häufig dann irgendwie auch vergisst, nebenher was mit Freunden zu machen.
Einsam sein ist etwas anderes als allein sein. Es hat eine emotionale Dimension. Denn einsam fühlt sich derjenige, der weniger soziale Beziehungen hat, als er gerne hätte und der darunter leidet.
Eine Konsequenz von Einsamkeit ist ja gerade paradoxerweise, dass man sich zurückzieht. Und es ist unglaublich schwer, einsame Menschen zu erreichen.
Besonders ältere Menschen sind von Einsamkeit betroffen. Einem Gefühl, das depressiv und krank machen kann.
Wir wissen, dass Einsamkeit mit einer ganzen Reihe von körperlichen Beschwerden einhergehen kann. Herz-Kreislauf-Probleme, manche verbinden damit auch Demenz, Übergewicht. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass einsame Menschen sogar früher sterben.
Was kann man also gegen Einsamkeit tun?
Die Freizeitbeschäftigung eben so zu gestalten, dass man nicht einsam ist, dass man in Vereine geht oder sich mit Freunden zusammensetzt. Da gibt's ja alle möglichen Varianten.
Ich glaube, generell rausgehen, irgendwo dann unter Menschen auch, sich austauschen, weil sobald man irgendwie Probleme auch mit anderen teilt oder auch Ängste, das ist dann eigentlich auch weniger schlimm.
Aber reicht das? Muss sich nicht auch die Gesellschaft des Problems annehmen?
Das klingt nach einem so einfachen Rat. Organisiert doch einfach euer Leben so, dass ihr mit anderen Menschen zusammenkommt. Aber genau das ist ja das Problem, wenn man einsam ist. Also was soll man tun? Um diese Frage beantworten zu können, sollte man zuerst wissen, was im Zentrum der Erfahrung von Einsamkeit steht. Und das möchte ich jetzt von meinen Gästen erfahren. Ich begrüße herzlich Sonja Lipke, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Jacobs University Bremen. Sie erforscht unter anderem den Zusammenhang von Einsamkeit und Selbstregulation und sagt, Einsamkeit ist menschlich und sie zu überwinden ist schwer, wie vieles andere, was mit Motivation zusammenhängt. Dann begrüße ich Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2016 veröffentlichte er sein Buch Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, und sagt, einsam sein bedeutet abgetrennt sein, nicht nur von den Menschen, sondern auch von den Dingen. Und ich begrüße Janosch Schobin. Er forscht am Lehrstuhl für Makrosoziologie der Universität Kassel. Seine Arbeitsgebiete sind unter anderem soziale Isolation und die Soziologie der Freundschaft. Er meint, wir brauchen wieder Formen der Würdigung und der Anerkennung von Vereinsamung. Schönen guten Abend zusammen. Ja, dann versuchen wir doch mal in das Herz der Einsamkeit vorzustoßen. Was macht Einsamkeit überhaupt aus? Ich gebe mal sozusagen die erste Frage an Sie, weil die landläufige Meinung ist ja, Physiologen, Psychologen müssten eigentlich am besten über Einsamkeit Bescheid wissen.
Genau, also Einsamkeit ist ein Gefühl, was jeder selber empfindet und deswegen weiß man immer am besten über sich selbst Bescheid. Und die Frage ist, inwiefern man sich dessen bewusst wird durch etwas, was von außen gefragt wird. Also das heißt, wir haben Schwierigkeiten, Einsamkeit von außen zu messen. Also wir können keinen Blutwert messen und dann sagen, jemand ist so einsam oder eben nicht einsam. Das ist immer das Gefühl und von außen können wir das manchmal vollkommen falsch einschätzen.
Es gab ja mal, in den 70er Jahren war das so ein Einsamkeitsscore. Das hat sich nicht durchgesetzt. Also man hat keinen Test, um zu sagen, du bist einsam.
Es gibt unterschiedliche Testmethoden, also im Sinne von Befragung. Und eine ganz einfache Frage ist, wie einsam man sich fühlt. Mhm. Und die meisten können das eigentlich ganz gut einschätzen. Aber es gibt dann eben ein paar Probleme damit. Also zum Beispiel, dass man das vielleicht nicht ehrlich zugeben möchte oder sich nicht eingestehen möchte. Und natürlich ist es auch so, dass die Einsamkeit als Phänomen oftmals verwechselt wird mit dem Alleine-Sein. Und Alleine-Sein muss nicht irgendwie belastend sein. Und diese Belastung, das ist eigentlich das Entscheidende, dass jemand das Gefühl hat, da fehlt etwas. Ich fühle mich nicht ausreichend verstanden. Und diese Fragen sind dann zentral.
Herr Schobin, Sie haben ja viel mit Menschen gesprochen, auch auf anderen Kontinenten, die einsam sind. Was ist für Sie das Zentrum?
Das Zentrum ist aus meiner Sicht eine wirklich bedrückende Erfahrung des sozialen Kontaktverlusts. Das wird von den Leuten in wirklich düsteren Farben beschrieben. Ich habe immer die Leute gebeten, das möglichst auszuformulieren, in Bildern zu formulieren. Und dann kriegt man sowas wie dunkle Wälder, in denen man alleine ist, hinter einer Glasscheibe sein, klopfen und die anderen hören einen nicht. Also es ist eine ganz, für die meisten Menschen eine ganz schlimme Erfahrung. Und ich glaube, das ist so der Kern aus meiner Sicht.
Deckt sich wahrscheinlich mit Ihrer Sicht, Herr Rosa, dieses Abgeschnittensein von anderen?
Ja, die Glasscheibe, glaube ich, ist eine ganz gute Metapher für diese Erfahrung, dass die Verbindung irgendwie gestört ist, dass man keinen wirklichen Zugang zu den Menschen findet und sie auch vielleicht nicht zu uns. Ich glaube, wir müssen unterscheiden wahrscheinlich zwischen situativer Einsamkeit. Also man kann auf einer Party sein oder so oder bei einem Empfang und hat das Gefühl, ich bin da ganz einsam, keiner spricht mit mir und ich finde auch keinen Draht zu denen.
Und das ist Fehl am Platz, sagt man ja.
Ja, ich bin irgendwie fehl am Platz. Ich glaube, da kennt es jeder. Und ich meine, wenn wir Pech haben, verbindet sich dann diese Erfahrung der situativen Einsamkeit mit der existenziellen. Eigentlich gehe ich ganz alleine durchs Leben, selbst wenn ich viele Freunde und Kollegen oder Partner und auch Verwandte habe, aber ich habe irgendwie keinen direkten Zugang dazu. Und dann ist diese Glasscheibe sozusagen eine, die die ganze Existenz umfasst. Und da wird's spätestens dann problematisch.
Im Film klang ja eben an, dass Einsamkeit ein Tabu ist, dass es schambesetzt ist und so weiter. Was ich seltsam finde, Sie haben ja eben versucht, sehr gut auch zu beschreiben, wie ich eigentlich rauskriegen kann, ob jemand einsam ist. Aber das ist ja keine Kategorie, die sich in der Medizin, in der Psychologie oder auch in anderen Disziplinen irgendwie durchgesetzt hätte. Also kein, wie soll ich mal sagen, weit verbreitetes Forschungsgebiet. Und trotzdem haben Sie ja alle drei gesagt, das ist eine Erfahrung, die ganz zentral ist, die viele Menschen machen und die wirklich sehr negativ ist und viele negative Auswirkungen hat. Also warum ist das nicht zu einer wissenschaftlichen Kategorie geworden?
Also ist es schon. In der Psychologie ist die Einsamkeitsforschung schon gut etabliert. Und das Einzige, was da fehlt, ist, dass wir einen klaren Cut-off haben, wo wir dann sagen, okay, dieser Mensch fühlt sich einsam und das ist noch nicht ausreichend. Das ist eben in der Psychologie ganz typisch so, dass wir nicht schwarz-weiß denken, sondern eben auch diese Graubereiche zulassen und die eben auch als Frühwarnsignal sehen und nutzen wollen. Also das heißt, Einsamkeit ist ja dann erst ein Problem, wenn man da keinen Weg rausfindet. Mhm. Und ich vergleiche das gerne mit dem Auto. Wenn wir sehen, der Tank wird leer, dann fahren wir ja auch an die Tankstelle und nicht in die Werkstatt. Da kriegen wir nicht den Nachschub, sondern wir brauchen eben den richtigen Ort, wo wir hinfahren. Und das ist bei Menschen mit der Einsamkeit eben andere Menschen. Und wir unterscheiden in der Psychologie eben auch zwischen der emotionalen und der sozialen oder kollektiven Einsamkeit. Also das heißt, so dieses Gefühl alone in the crowd, also alleine in der Masse, das kann ein Phänomen sein, wo jemand sehr stark drunter leidet. Aber es kann gleichzeitig eben auch bedeuten, dass man vielleicht nicht die richtige Masse oder Freunde, Gruppe gefunden hat. Und das ist langfristig eben überlebenswichtig.
Ist das in Ihren beiden Disziplinen, ja, wie soll ich sagen, etabliertes Forschungsgebiet?
Also ich meine, wir machen natürlich so Sachen wie messen, wie viele Menschen als Single zum Beispiel leben oder wie viele Single-Haushalte es gibt. Und daraus kann man dann irgendwie abnehmen oder ableiten, dass es dann eine Tendenz zur Vereinsamung gibt. Aber das ist ein sehr beschränkter Indikator.
Zur Vereinzelung, ja, aber genau. Zur Einsamkeit?
Genau, also das macht noch nicht noch nicht per se Einsamkeit. Und deshalb ist es also in den Bereichen, mit denen ich zu tun habe, eher auch nicht ganz eindeutig definiert.
Auch in der Soziologie ist das sehr stiefmütterlich behandelt worden, über lange Zeit und hat sehr wenig Interesse hervorgerufen. Das hat damit zu tun, dass unsere Wissenschaften sehr stark mit dem Sozialstaat kooperieren und Beziehungen sind was, das kann man schlecht regulieren, das kann man schlecht verschreiben, da kann man schlechten Interventionen machen.
Aber wenn das so ist, kann ich doch auch relativ schwer oder eigentlich nur unbegründet sagen, es ist eine Epidemie, was ja gesagt wird.
Ich glaube, wir brauchen andere Zugänge, andere Indikatoren dafür für die Welt- oder Lebenserfahrung. Also wenn Sie zum Beispiel eine studentische Population sich anschauen, die Studenten, mit denen ich zu tun habe, da gibt es schon Hinweise darauf, dass Einsamkeit zu einem Problem werden kann, weil sie die Erfahrung haben, dass sie eigentlich ganz alleine sind. Und ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, dass die fraglosen sozialen Zusammenhänge, also die Tankstelle, von der Sie sprechen sozusagen, lebensweltlich nicht mehr einfach gegeben ist. Es gibt nicht mehr den festen Verbund in einem Dorf, aber übrigens sogar auch in einem Studiengang. Also früher ging so ein Studiengang über 12 Semester hinweg.
Kannte sich über die Zeit.
Ja, und da sind ganz oft auch dann Freundschaften fürs Leben entstanden oder Partnerschaften fürs Leben. Und heute sind die 6 oder 4 Semester, da ist ein Auslandssemester drin, da ist ein Praktikum drin.
Ständiger Wechsel.
Und das nehmen die natürlich schon wahr. Und da ist die Art und Weise der Erfahrung des Verbundenseins mit dem Umfeld hat sich, glaube ich, geändert. Und dafür kann man auch Indikatoren finden. Aber da müssen wir glaube ich, auch noch besser werden als Disziplin.
Zwei Einsichten scheinen auf den ersten Blick zumindest nahe zu liegen. Die erste ist, dass der Mensch als Säugetier fundamental ein Beziehungswesen ist. Also von Anfang ihres Lebens bis zum Ende sind Menschen ganz und gar aufeinander angewiesen und bezogen. Menschen sind sogar auf die Natur bezogen, auch wenn sie es häufig gerne anders hätten und zuweilen versuchen, durch Technik in künstliche Welten und Ersatzbeziehungen zu entkommen. Daraus ergibt sich eine zweite Erkenntnis. Einsamkeit ist nie nur das Problem einer Person, sondern ein Beziehungsproblem im Raum zwischen Personen. Es ist ein Problem damit auch der Gesellschaft, die den Einzelnen ja umgibt, also die Tankstelle, von der wir eben gehört haben. Was also ist die soziologische Sicht auf die Einsamkeit?
Wie sich Einsamkeitsgefühle entwickeln, hängt von der Art der sozialen Isolation ab und wie die Betroffenen diese verarbeiten. Oft leiden sie unter dem Stigma der Einsamkeit und bestätigen es zugleich. Sie brechen Beziehungen selbst ab und vertiefen ihre soziale Isolation, indem sie Mitmenschen weniger Vertrauen schenken. Die Soziologie sieht in der Vereinsamung aber auch einen Effekt gesamtgesellschaftlicher Entwicklung. Kapitalistische Systeme funktionieren umso besser, je mehr die Bürger isoliert voneinander um Jobs und Konsumgüter kämpfen müssen. Konsumgüter verdrängen dann soziale Beziehungen. Die Likes in den sozialen Netzwerken ersetzen nicht reale menschliche Kontakte. Der Freundschaftsforscher Janosz Szobin sieht auch einen Zusammenhang zwischen Vereinsamung und politischer Stabilität. Wenn Einsamkeit und soziale Isolation zunehmen, sinkt das interpersonelle Vertrauen und damit auch das Vertrauen in die politischen Institutionen, in Parteien, Justiz und Staat. Was kann man tun? Die britische Regierung hat 2018 ein Ministerium der Einsamkeit eingerichtet. Denn mehr als 9 Millionen Briten fühlen sich oft oder ständig einsam. Hier lenkt der Begriff Einsamkeit allerdings von den Ursachen ab. Erst die massiven Kürzungen von Sozialleistungen in Großbritannien haben zum Verlust an sozialer Teilhabe beigetragen. Ein Mittel gegen Einsamkeit ist daher vor allem eine gute Gesundheitspolitik. Gesundheit ist die elementare Bedingung, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Wer chronisch krank ist, wird rasch einsam. Und wer einsam ist, wird schneller krank. Und Arbeitslose, die ohnehin schon von Isolation bedroht sind, sollten für Jobangebote nicht quer durchs Land umziehen müssen. Sehr wirksam ist die Nachbarschaftshilfe. Menschen brauchen Gelegenheiten zu Kontakten, um etwas für sich und andere zu tun. Entscheidend ist auch die Pflege von Freundschaften. Freundschaften schaffen Vertrauen durch den Austausch intimer oder vertraulicher Dinge. Damit bilden sie einen Schutz gegen äußere soziale Instabilität. Wohlgemerkt, es geht um reale Freundschaften, nicht um Facebook-Einträge. Einen anderen Weg aus der Einsamkeit formuliert der Soziologe Hartmut Rosa. Er sagt, dass das Leben gelingt, wenn wir es lieben, wenn wir in eine positive Schwingung geraten. Dafür prägt er den Begriff der Resonanz. Resonanz ist wie ein vibrierender Draht zwischen uns und der Welt, eine Form des In-Beziehung-Tretens zu einem anderen, das zu mir spricht und auf das ich reagiere. Wo Resonanz herrscht, da scheint uns die Welt offen. Sie kommt uns entgegen. Sie kann sich aber auch verschließen. Dann wirkt sie leer und beziehungslos. Sie antwortet nicht. Der Gegenbegriff zur Resonanz ist daher die Entfremdung. Und Entfremdung macht einsam. Die Ursachen liegen auch für Rosa in der Gesellschaft, in einem Wirtschaftssystem, das auf permanentem Wachstum, Beschleunigung und Innovation beruht. Dieser Steigerungsdruck zwingt den Menschen in einen erbarmungslosen Verteilungswettbewerb. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, muss er sich ständig selbst optimieren, seine Reichweite vergrößern und immer mehr Ressourcen anhäufen. Doch wo Konkurrenz und Verdinglichung herrschen, können keine Resonanzachsen entstehen. Was wäre zu tun, um unsere Weltbeziehungen wieder mit Resonanz zu füllen? Unsere Wirtschaft müsste sich viel mehr am Menschen orientieren. Zentrale Infrastrukturen oder das Gesundheitswesen dürften nicht profitorientierten Unternehmen überlassen bleiben. Und damit Menschen nicht mehr in der Furcht leben, abgehängt zu werden, könnte es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Es gibt jedoch auch kleine Resonanzhäfen, die jeder gegen Entfremdung und Einsamkeit aktivieren kann. Sport kann Resonanz erzeugen, wenn er nicht zur Selbstoptimierung im Fitnessstudio missbraucht wird. Kunst ist eine Resonanzsphäre. Im Theater oder im Konzert kann eine innige Berührung stattfinden. Ebenso in der Natur, auf dem Gipfel eines Berges. Die meisten Resonanzmomente werden jedoch in der Familie erlebt und in der zwischenmenschlichen Liebe. Und schließlich auch in der Religion. Ihr größtes Resonanzversprechen für Gläubige ist das Umfangensein von Gott. Statt eines Zwiegesprächs mit Gott kann man auch sich selbst suchen, indem man sich ganz bewusst der Welt entzieht, um Ruhe zu finden, die Sinne zu schärfen und die Welt neu zu erfahren. Ein zeitweiliges Alleinsein kann dann positive persönliche Veränderungen mobilisieren.
Herr Schobin, wir haben das ja schon im Film gehört. Einsamkeit, sagen Sie, lässt das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen schwinden. Wie sieht denn dieser Zusammenhang zwischen Vereinsamung und sozialer Stabilität aus?
Es ist eine schwierige Frage. Was man weiß, ist, dass Einsame ein sehr niedriges interpersonelles Vertrauen haben. Mhm. Und wenn man auf Makroebene guckt, also auf Gesellschaftsebene guckt, sieht man Gesellschaften, die Low Trust Societies sind, also die geringes interpersonelles Vertrauen haben, sind in der Regel auch Gesellschaften, in denen sehr wenig Systemvertrauen besteht. Also Vertrauen ins Parlament, Vertrauen in die Polizei, Vertrauen in die Politiker.
Das heißt, das sind zum Beispiel Gesellschaften mit großer Armut, Gesellschaften mit viel Verbrechen, Kriminalität und Gesellschaften mit mangelnden, nicht funktionierenden Institutionen.
Genau. Also starke Korruption beispielsweise.
Wenig zivilgesellschaftliche Zusammenhang, also wo die auch untereinander wenig Vereine zum Beispiel oder andere Dinge.
Das heißt zum Beispiel in einer Gesellschaft, die vor einer Revolution steht, vor einem Umsturz steht, werde ich ein höheres Maß an Vereinsamung finden.
Es ist eine gute These auf jeden Fall. So genau wissen wir das natürlich nicht, weil wir haben zu wenig Daten. Was wir haben, sind Daten für die Ukraine. Und kurz vor dem Krieg und Jahre davor. Und da sieht man sowas. Also man sieht dann tatsächlich, dass die Anzahl der Vereinsamten dann auf einmal sprunghaft ansteigt.
Kann man das, Ihrer Meinung nach, als Soziologen, kann man das rumdrehen und sagen, das ist ein Indikator für die Stabilität? Also wenn ich viele Leute frage und die sagen, sie fühlen sich tendenziell eher einsam, kann ich daraus umgekehrt schließen, die Gesellschaft wird instabiler?
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also ich meine, ich würde bei der anderen These wäre ich vielleicht etwas skeptisch, weil in revolutionäre Momente können ja ganz starke Verbundenheit, Solidarität und auch Gemeinschaft stiften.
Klar.
Also in revolutionären Momenten ist vermutlich das Einsamkeitsgefühl ziemlich niedrig, was ja auch bei Dürkheim-Anomie zum Beispiel
Anomie ist Gesetzlosigkeit.
Ja, genau, die eher nicht. Aber tatsächlich glaube ich, das hatten Sie ja auch schon angedeutet. Also wenn Sie eine Gesellschaft haben, wo Menschen sich sozusagen abgeschnitten, vereinzelt, unverbunden fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sehr unzufrieden sind, dass sowas wie Wutbürgertum entsteht, dass sich eben auch als Wut auf das Regime, auf den Staat übersetzt, ist vermutlich sehr hoch.
Also ich bin wütend, weil ich einsam bin?
Ich glaube, dass da einen Zusammenhang gibt. Also die Frustration, also diese Erfahrung des Abgeschnittenseins, des nicht wirklich Verbundenseins, des Einsamseins, übersetzt sich in eine negative Haltung oder Stimmung, die sich auf alles Mögliche überträgt und dann natürlich politisch abgeführt werden kann.
Frau Lipke, es gibt ja so eine umgekehrt soziale Dimension der Einsamkeit. Man sagt ja, Einsamkeit ist ansteckend. Das heißt, wenn da jemand, also bildhaft gesprochen, wenn jemand, der einsam ist, in den Raum kommen würde, würden die anderen alle aufstehen und gehen. Das ist ja so eine Art von negativer Gesellschaft. Wieso ist Einsamkeit ansteckend?
Also erstmal muss man feststellen, wir Menschen sind eben soziale Wesen. Da unterscheiden wir uns von Robotern beispielsweise. Und wenn wir ganz weit in unserer menschlichen Geschichte zurückgucken, da haben wir eben gelebt, indem wir auch die Emotionen von anderen Menschen nonverbal wahrgenommen und dann auch weitergegeben haben. Und dementsprechend kann auch die Einsamkeit weitergegeben werden von anderen Menschen, die das vielleicht gar nicht direkt merken. Und wir sehen in Studien, dass es die dritte Gradregel gibt. Das heißt, wenn ein Einsamer jemanden anders ansteckt, dann gibt der das wiederum weiter. Und bis zum dritten weiteren Mitmenschen wird das weitergegeben. Und erst dann geht es runter mit der Intensität. Also das heißt, dieses Risiko des Weitergebens, das hört nicht beim Nachbarn auf.
Muss ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen platt gefragt, aber muss ich schon eine depressive Komponente haben, um von jemandem, der einsam ist, angesteckt zu werden? Ich meine, das klingt ja wirklich nach Epidemie.
Nein, so ist es nicht, sondern eher, dass diese Emotionen sich unterbewusst oder unbewusst fortsetzen können. Und jemand, der dann möglicherweise auch Grund hat, sich einsam zu fühlen, der hält das dann auch längere Zeit aufrecht. Mhm. Jemand anderes, der gibt das weiter, aber bleibt selber nicht einsam.
Wie ist das, wenn ich jetzt wirklich den sozialen Kontext sehr negativ definiere, also zum Beispiel in Armut lebe? Mhm. Haben Sie da Daten?
Genau, also Armut ist auf jeden Fall ein Risikofaktor, sich einsam zu fühlen. Also nochmal zu der Ansteckung. Mhm. Warum würde jemand weggehen? Der hätte wahrscheinlich dann Angst, sich anzustecken. Und dann sucht er sich lieber jemanden anderes, der eher in Resonanz geht.
Also ich übersetze das mal ganz anders. Ich denke, die Leute gehen eher, weil sie das Gefühl haben, boah, der ist einsam. Der oder die wird wie eine Klette an mir hängen. Mhm. Und ich habe keinen Bock, mich jetzt den ganzen Abend auf dieser, keine Ahnung, Party, auf der ich bin oder wo auch immer, mich den ganzen Abend jetzt mit diesem Menschen, der sich wie eine Klette an mich hängt, zu verbringen. Das ist doch der Kern, oder?
Das kann auch sein, ja genau. Also von daher können wir erstmal annehmen, da ist wirklich eine Funktion hinter. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu der Frage, wo hilft dann auch, mal ganz platt gesagt, Geld? Man hat eben mehr Möglichkeiten, mehr Ressourcen, dann auch nicht zum Nächstbesten zu gehen, sondern eben weiterzureisen, sich Menschen zu suchen, die eher zu einem selber passen. Menschen, die da abgehängt werden, weil sie nicht so viele finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben, die sind da einfach auch benachteiligt und müssen selber mehr kompensieren. Mhm. Und wir sehen auf der Basis zum Beispiel von Erwerbsminderungsrentnern, die oftmals sehr wenig Geld zur Verfügung haben, mhm, dass die da benachteiligt sind und gar nicht genau wissen, wie sie eigentlich wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommen.
Ich glaube, dass wir da unterscheiden müssen, weil es ist nicht die Armut per se, also weil sie arme Gesellschaften haben können, wo die Menschen gar nicht einsam sind, sondern ganz starke Gemeinschaften bilden. Also ich denke jetzt an eher Gegenden außerhalb Europas. Aber Armut ist, glaube ich, ein einsamkeitsstiftender Faktor. Wenn sie alleine arm sind unter vielen Reichen oder das Gefühl haben, dass sie alleine, dass ihnen die Mittel fehlen, weil ich glaube, das untergräbt dann einfach die Selbstwirksamkeitserwartung. Mhm. Das heißt, das Vertrauen darauf, dass ich zu ihnen eine interessante Beziehung aufbauen kann und dass ich auch für sie ein interessanter Gesprächspartner bin. Wenn mir dieses Vertrauen fehlt, dass ich zu anderen eine Beziehung aufbauen kann, weil ich sozusagen aussätzig bin, dann sind meine Chancen schlecht. Und da wird Armut bestimmt zu einem Faktor für Einsamkeit.
Sie haben das ja bei uns, aber auch in USA und in Lateinamerika erforscht. Gab es da Unterschiede, die das bestätigen würden?
Es ist so ein bisschen, wie Sie sagen, es gibt einfach Unterschiede in dem, wie eine Einsamkeitsklage sozial angenommen wird. Also bei uns ist tatsächlich so, Einsamkeitsklagen sind nicht üblich. Und
weil wir uns schämen?
Wegen der Scham und weil man aber wahrscheinlich auch auf der Gegenseite nicht erwartet, dass man dafür was bringt. Auf der anderen Seite, in lateinamerikanischen Kontexten sind Einsamkeitsklagen relativ üblich und die haben die sind sozial eingerahmt. Das heißt, man weiß, dass man dann auch Unterstützung bekommt, wenn man das äußert. Und ich würde deswegen auch vermuten, dass, da das alles auf einer amerikanischen Studie basiert, dass man diese Ansteckungseffekte nicht überall gleichmäßig findet, sondern die wird man wahrscheinlich eher in Gesellschaften finden, in denen Einsamkeitsklagen diese soziale Funktion nicht mehr haben.
Was hat das genau mit Scham zu tun? Also ein Schamgefühl entwickle ich ja unter anderem dann, wenn ich auch das Gefühl habe, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also ich habe eine Verfehlung begangen oder so. Aber das ist ja bei Einsamkeit überhaupt nicht ausgemacht, dass das mein Fehler ist, dass ich mich einsam fühle.
Aber ich glaube, also möglicherweise wissen Sie das besser, aber ich denke, dass die Scham kommt daher, dass man nicht, dass man was falsch gemacht hat, sondern dass man nicht genug ist. Mit mir will keiner sprechen.
Ich bin nichts wert.
Ja. Also ich schaff's einfach nicht, die Leute mögen mich nicht. Das kann ja ein Gefühl sein, was ich noch nicht mal bewusst habe. Aber dieses Gefühl, ich treffe immer nur auf Ablehnung oder auf Gleichgültigkeit, das, glaube ich, untergräbt alles, was wir an Selbstwertgefühl haben
können. Also wenn ich das mal in Ihre eigene Sprache übersetzen darf, ich bin sozusagen resonanzwürdig, aber die anderen wollen gar nicht in Resonanz mit mir treten.
Sie halten mich für resonanzunwürdig, genau. Also ich bin es nicht wert, dass man mit mir Fäden knüpft oder herstellt.
Ist das auch Ihr Eindruck, dass das der Grund ist, also für dieses Schamgefühl?
Ja, also ich glaube, dass Scham und Einsamkeit schon getrennte Emotionen sind. Also wir haben ja sehr unterschiedliche Studenten mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und ich habe letztens eine Übung gemacht, wo Emotionen mal weitergegeben werden sollten. Und da hat sich gezeigt, dass Einsamkeit kulturell sehr unterschiedlich geprägt ist. Und Scham ist etwas, wo sich jemand ganz eindeutig zurückzieht, wohingegen Einsamkeit eben was immer mit dem anderen auch zu tun hat. Und einfach dieses Beziehungsangebot und dann vielfach zurückgewiesen werden, das hat natürlich auch was mit der ganzen Geschichte zu tun, die jemand einfach mit sich trägt und mit der Bindungserfahrung oder der Sicherheit. Also das heißt, wenn wir da auf Bowlby und Ainsworth zurückgehen, können wir das sehr gut erklären, dass eine sichere, tragende Beziehung in der Kindheit dann auch dieses Zuvertrauen oder die Sicherheit, dass es in Zukunft auch wieder funktioniert, auch wenn man vielleicht mal kurzfristig schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann sicherstellt. Also von daher ist es nie zu spät, aber man muss schon auch sehen, dass da viele Faktoren im Hintergrund wirken, die man vielleicht auch gar nicht so bewusst dann noch hat.
Bestätigen Sie ja eigentlich auch, dass das haben Sie eben gesagt, dass es eine stark kulturelle Komponente hat. Was ja die Frage auf den Plan ruft eigentlich, was ist das dann bei uns in Deutschland, was dafür spezifisch ist?
Ich glaube, es gibt noch eine kulturelle Komponente, die hat damit zu tun, nicht nur mit Scham zu tun, sondern auch mit der Zuschreibung zu tun. Also wer ist zum Beispiel daran schuld, dass man keinen Partner hat? Da ist man bei uns häufig selber dran schuld, man hat sich scheiden lassen. Wer ist dran schuld, dass man keine Kinder hat? Man ist selber dran schuld und man hat keine bekommen. Und ich glaube, bei uns ist sehr vieles als individuelle Zuschreibung in die Biografie der Person hinein verlagert. Und das ist in anderen Ländern nicht so, weil dann noch eine stärkere Normalbiografie herrscht. Also man heiratet, man bekommt Kinder, das ist einfach so. Und dann ist man halt auch dafür weniger verantwortlich. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle.
Ja, vielen Dank. Dass Einsamkeit bislang keine Krankheitskategorie und damit auch kein medizinischer Begriff ist, erstaunt vielleicht auf den ersten Blick. Die Frage ist, welche Folgen das hat, etwa mit Blick auf die Forschung. Natürlich gibt es bereits erforschte Auswirkungen oder Begleiterscheinungen von Einsamkeitserfahrungen, haben wir schon drüber gesprochen, denn es ist gut belegt, dass Einsamkeit durchaus eine Reihe von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Warum das so ist und worin sie bestehen, das zeigt Ihnen unser nächster Film.
Einsamkeit als Volkskrankheit, als neues Rauchen, als Killer Nummer 1. Vor 15 Jahren kannten Wissenschaftler schon die gesundheitlichen Gefahren von Einsamkeit. 2010 fassten Forscher 148 Einzelarbeiten zu einer internationalen Studie zusammen. Das Ergebnis: Einsamkeit und soziale Isolation haben größeren Einfluss auf die Lebenserwartung als zum Beispiel Alkoholismus, Fettleibigkeit oder Luftverschmutzung. Wie entsteht Einsamkeit?
Emotionale Einsamkeit betrifft eben die Beziehung zu einem engen Kern von Personen, meistens der Familie, dem Partner. Und die soziale Isolation, bezeichnet unser Netzwerk, unsere Personen um uns herum. Das können Kollegen sein, Nachbarn. Und heute weiß man aus der Forschung, dass wenn ein Mensch anfängt, weniger als 5 Personen zu haben, die in seinem engsten Kreis sind, ja, das ist die Forschung von Cacioppo 2015 und anderen, dann beginnt er einsam zu werden.
Insgesamt fühlen sich laut einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2017 12% der Deutschen häufig oder ständig einsam. 32% manchmal. Gründe dafür: ein fordernder Job, Umzug, Krankheit, Trennung und unpersönlichere Kommunikation. Die Gesellschaft scheint sich also in eine gefährliche Richtung zu entwickeln, die zunehmende Vereinzelung ein Trend zu sein. Muss Einsamkeit wie eine Krankheit behandelt werden?
Ein Patient kommt nicht, weil er einsam ist. Einsamkeit ist keine Diagnose, ist auch nie gewesen, ist auch nicht verschlüsselt. Ein Patient kommt, weil er einen Leidensdruck hat. Er kann sich isoliert fühlen und hat dann Schuldgefühle, dass er Freunde verliert. Er kann eine depressive Phase durchmachen oder sehr unter Angst leiden.
Die Ursachen für Einsamkeit vermuten Wissenschaftler in der Geschichte der Menschheit. Das Zusammenleben in Gemeinschaften ist entscheidend für das Überleben. In der Gruppe ist es leichter, Nahrung zu beschaffen oder die Fortpflanzung zu sichern. Vor allem bietet sie Schutz vor Gefahren. Aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, bedeutet also Stress. Deshalb kann erzwungene Isolation Stress verursachen. Und wie lässt sich das nachweisen? Wie groß der Stress ist, lässt sich durch die Menge des Stresshormons Cortisol im Speichel messen. Im Stresstest steigt der Cortisolspiegel bei Patienten mit vielen sozialen Kontakten nur mäßig. Die Zugehörigkeit zur Gruppe gibt Sicherheit. Patienten mit wenig sozialen Kontakten schütten dagegen weit mehr Cortisol aus. Einsame Menschen haben deutlich erhöhte Risiken.
Die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, ist um 25% höher, Schlaganfälle um ein Drittel häufiger. Und psychische Probleme können entstehen. Oft können Betroffene und Ärzte sie zunächst nicht einordnen.
Die Patienten, die zu mir kommen, die kommen nicht wegen der Einsamkeit. Aber wenn ich sie in Therapie oder in Analyse, wenn es länger gehen soll, wenn es tiefer gehen soll, nehme, dann stelle ich fest, dass eines, was man immer wieder findet, ist dieses in sich eingeschlossen sein. Diese Patienten machen vieles mit sich aus, grübeln und sind hoch kränkbar.
Solche Menschen möchte die Initiative Silbernetz mit diesem Video erreichen.
Ja, ist mein Mann. Frühstücke, sitze ich alleine und kein Mensch ist da. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Auch mal daran, dass man alleine fertig werden muss. Man braucht eine zweite Meinung mal oder eine Diskussion und wird einem immer fehlen. Da ist niemand mehr.
Im Berliner Stadtteil Wedding kümmert sich Silbernetz mit einer Telefonhotline um die Einsamsten. Die Idee? Älteren Menschen zur Seite stehen. Nach einem Erstgespräch sind Mitarbeiter für persönliche Telefonate da. Bei Interesse werden auch Angebote im Kiez empfohlen.
Jemanden zum Reden zu haben, ist ein urmenschliches Bedürfnis. Wir sind soziale Wesen. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass wir am Telefon, wenn ein Mensch das Bedürfnis hat, eine Silbernetzfreundschaft anbieten können. Das ist der Kontakt zu einem Ehrenamtlichen, der einmal in der Woche für ein persönliches Gespräch diesen alten Menschen zu Hause anruft und mit ihm per Telefon eine Beziehung aufbaut, die es dann möglich macht, zu erkunden, was braucht der alte Mensch, damit er wieder rausgehen kann.
Silbernetz orientiert sich am englischen Vorbild Silverline. Etwa 1000 Menschen rufen täglich an. Während es in England eine Erfolgsgeschichte ist es in Deutschland schwer, ausreichend finanzielle Mittel zu finden. Träger von Silbernetz ist der Humanistische Verband Deutschlands. Als Ehrenamtliche hilft Evelyn Harder auch, um die eigene Einsamkeit zu überwinden.
Einsamkeit ist für mich eines der schrecklichsten Momente, die es gibt im Leben eines Menschen. Silbernetz, guten Tag. Ja, was kann ich für Sie tun?
Manchmal ist Evelyn Harder auch spät nachts im Einsatz.
Gerade über die Weihnachtsfeiertage hatte ich hier Nachtschicht von 0 Uhr bis morgens um 8. Und die meisten Anrufe waren gegen 4 Uhr morgens. Und manch einer trinkt sich auch Mut an, um überhaupt zum Telefon zu greifen. Und was mich am meisten berührt, ist immer die Einsamkeit nach dem Tod des Partners. Das kommt immer wieder.
Immer noch weiß die Wissenschaft wenig über Einsamkeit im Alter. Was man weiß, seelischer Schmerz aktiviert die gleichen Hirnareale wie körperliche Verletzungen. Und ist Einsamkeit auch ansteckend?
Man sagt, dass Einsamkeit ansteckend ist. Da ist was dran. Man weiß heute, dass wenn ein Mensch sehr einsam ist und sein Partner oder sein Freund mit ihm zu tun hat, dann ist dieser auch mit der Zeit isolierter, nimmt weniger Kontakte auf.
Eine der größten Herausforderungen ist es, einsame Menschen zu erreichen. Erlebnisse mit anderen, das Gefühl von Geborgenheit und Nähe wären die Chance für ein längeres, besseres Leben.
Und einsame Menschen sind ja gerade schwer zu erreichen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo Sie die Hotline von Silbernetz ausfindig machen können, Sie finden die Nummer jetzt hier eingeblendet und auch noch einmal auf unserer Internetseite. Dort finden Sie auch Hinweise auf weitere Hilfsorganisationen. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Evelyn Harder und Silbernetz für die Offenheit und Bereitschaft, mit uns über ihre eigene Einsamkeit auch zu sprechen. Das ist ja nicht leicht, denn das Thema ist ja, haben wir eben schon erwähnt, stark mit Scham besetzt und mit Scheu verbunden. Wenn es so schwer ist, von außen zu erkennen, wer eigentlich einsam ist und wer nicht, wenn es so leicht wäre, könnte man ja viel besser auf die Menschen zugehen. Wie kann ich selber denn erkennen, ob es sich um Alleinsein oder Einsamkeit handelt und ab wann ich eigentlich vielleicht wirklich Hilfe brauche?
wenn es zum Leidensdruck kommt. Also das ist eigentlich die ganz klare Antwort an der Stelle. In den Projekten, die wir machen, suchen wir auch gar nicht nach den Einsamen oder diejenigen, die sich zu einsam fühlen, sondern wir versuchen möglichst frühzeitig auch auf die Menschen zuzugehen und sie zu befähigen, auch sich mit anderen zu verbinden, egal ob sie sich selber einsam fühlen oder Angst haben, mal einsam zu werden oder wissen, dass da andere einsam sind. Denn was uns als Menschen ausmacht, ist eben diese soziale Beziehung und das Miteinander etwas verfolgen, gemeinsame Interessen haben, etwas Gemeinsames tun, wie zum Beispiel Sport im Sportverein, ist in den letzten Jahren immer weniger attraktiv geworden. Aber ja, das ist einfach ein gemeinsames Thema, wo sich vielleicht auch gerade Menschen, die an einem Umbruch stehen, nochmal rückbesinnen können, was wir eigentlich da an tollen Möglichkeiten in Deutschland auch haben.
Wie kann ich denn sowas wie, wir haben ja gesagt, es ist ein Mangel an Resonanzerfahrung. Wie kann ich denn so eine Resonanzerfahrung einleiten?
Ja, also ich glaube, das ist ganz interessant, weil es ist natürlich nicht ganz leicht, weil man denkt, wenn jemand einsam ist, na, dann sagt man häufig, na, dann soll der halt in Sportverein gehen oder in Chor oder sonst wo, so haben sie es natürlich nicht gemeint.
Aber gerade das tut ja ein Einsamer
nicht. Idee liegt, und warum nicht? Weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist, weil der geht dann da vielleicht hin oder hat die Erfahrung gemacht, er oder sie geht da hin oder in Chor oder sonst wo und fühlt sich da erst recht alleine, weil es ihm nicht gelingt oder ihr sowas wie einen Resonanzdraht herzustellen, der nämlich zwei Momente hat. Das erste ist, man muss offen genug sein, auch wirklich sich berühren zu lassen von dem, was da passiert, sozusagen sich erreichen zu lassen.
Was ja Vertrauen voraussetzt,
genau,
unter anderem.
Wenn ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, dass berührt werden eigentlich verletzt werden ist, dann bin ich schon in so einer Art von Verteidigungshaltung. Mhm. Und ich glaube, noch wichtiger ist, ich muss diese Selbstwirksamkeitserwartung haben, dass, wenn ich da hingehe, es mir gelingen wird, mit den anderen Menschen in Kontakt zu treten, vielleicht sogar Freunde zu gewinnen oder Freundinnen. Deshalb sozusagen so ein Resonanzdraht, der aus zwei Seiten besteht. Ich lasse mich berühren und ich glaube, dass ich da etwas erreichen kann. Und je mehr ich die Erfahrung mache, das gelingt mir nicht. Ja, ich gehe da als eins. Ich habe das Gefühl, keiner wollte mit mir spielen oder mit mir singen oder so. Dann gehe ich erst recht frustriert und einsam und dann kommt es zu einer doppelten Verhärtung. Also ich will mich nicht mehr berühren lassen und ich traue mir auch nicht mehr zu, den anderen zu erreichen und da wird es schwieriger.
Sie haben ja Stichwort Freundschaft, genannt. Das ist ja Ihr Gebiet. Wie mache ich das denn? Ich meine, ich kann ja nicht hingehen und sagen, ich will jetzt Freunde gewinnen oder Freundinnen gewinnen. Das funktioniert ja so nicht.
Nein, tatsächlich nicht.
Überhaupt nicht.
Freunde gewinnt man ja meistens, indem man, wenn man so will, sich in einer gewissen Weise offenbart, indem man eine Verletzlichkeit kundtut. Das heißt, sprechen über Gefühle ist in unseren, bei uns so ein Klassiker, so macht man das, aber das kann man nicht sofort und man kann nicht aus dem Stehgreif.
Auch da wieder Vertrauen.
Genau, das hat normalerweise so eine Vorlaufzeit, in der man das abtastet, in der man so kleine Offenbarungen macht und so langsam eine Ebene aufbaut, in der man daraus Freundschaft.
Also wieder Resonanz, gucken, ob der andere reagiert, dann wieder auf das Reagieren, so dass man das langsam.
Aber es ist natürlich, wie soll man sagen, hochgradig mit sozialer Kompetenz ist eine starke Voraussetzung und ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit. Ich glaube, man sollte sich die Vereinsamten nicht als eine homogene Gruppe vorstellen. Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Vereinsamten und dazu gehören aber auch sehr schwierige Menschen. Leute, die sehr viele interpersonelle schlechte Erfahrungen gemacht haben, die sehr misstrauisch sind und für die ist sehr vieles nicht einfach. Also bis zu einem Sportverein gehen, das wird nicht klappen.
Was bieten Sie denn als Intervention sozusagen an? Also wie können Sie Menschen, die sich einsam fühlen, helfen, sich weniger einsam zu fühlen?
Ja, das Erste ist immer, dass man sich das selber eingestehen muss. Also das heißt, das Bewusstmachen. Und wir machen zum Beispiel auch Projekte mit Ärzten, die überfordert sind mit dieser Erwartung ihrer Patienten, dass sie ja alleine sind, keinen zum Reden haben. Dann gehen die ständig zum Arzt und stellen
ihre reden.
Ja, und die Symptome stehen eigentlich gar nicht im Vordergrund, sondern ein ganz anderes Problem. Und wenn man mit Einsamkeit irgendwie behandelt werden will, dafür gibt's tatsächlich keine Kategorie, dafür zahlt die Krankenkasse nicht.
Kann man nicht abrechnen.
Genau, also das heißt, Ärzte müssen auch damit umgehen lernen und Hinweise geben, was dann gemacht werden kann, um eben einfach mal so die erste Schwelle zu überwinden, so aus dem eigenen Komfortbereich rauszukommen und sich vielleicht auch wirklich einfach mal wieder etwas Neuem auszusetzen, was dann so das Gefühl gibt, okay, jetzt habe ich es mal geschafft, ich schaffe das auch in Zukunft. Also positive Erfahrungen zu ermöglichen. Und da kann ein Arzt zum Beispiel durch ganz leichte Hinweise diesen Impuls geben. Also das heißt, oftmals ist es dann nach dem Bewusstsein eigentlich ein Verabschieden von diesem Gefühl und einfach mal losgehen und andere Themen wieder suchen und mit den gemeinsamen Themen mit anderen dann versuchen, sich auch zu verbinden mit den anderen.
Aber das scheint ja gerade, wenn ich nochmal an die gesellschaftliche Dimension denke, wie Armut zum Beispiel, gerade das scheint ja komischerweise bei uns schwierig zu sein. Also es läge ja nahe zu sagen, ich verbünde mich mit anderen Armen, und wir machen zusammen was, auch wenn wir uns nicht leisten können, keine Ahnung, ins Kino zu gehen oder was auch immer, aber wir machen was zusammen. Aber gerade das scheint ja nicht zu funktionieren. Oder irre ich mich da?
Alle Daten sagen das eigentlich, dass zum Beispiel auf die Frage, man denkt ja, wenn man alleine ist, so zum Beispiel erwerbslos ist oder im Ruhestand oder so, wo das Risiko ja auch besonders groß ist, dann hätte man ja Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren oder anderswo zu tun.
Und gerade das passiert.
Und da stellt man fest, dass das passiert nicht. Und ich glaube, das liegt wirklich an der mangelnden Selbstwirksamkeitserfahrung. Und ich glaube, da kann man auch interventionistisch ein bisschen was tun. Ich glaube, das Erste, was man tun muss, wenn man es mit jemandem zu tun hat, der wirklich einsam ist oder tun kann, ist den wirklich zu hören. Also nicht schon gleich Ratschläge gehen, mach doch das oder mach jenes oder gar Vorwürfe, sondern ich höre dich, ich sehe dich, ich nehme dich ernst und du bedeutest mir was. Genau diese Erfahrung ist der erste Schritt aus der Einsamkeit, es ist ein notwendiger Schritt. Und je mehr es daran fehlt, umso unwahrscheinlicher wird es, dass ich mich engagiere und zusammenschließe mit anderen.
Ein anderes Problem der heutigen Zeit ist natürlich auch das Multitasking. Mhm. Also einfach mal in der Situation wirklich vollkommen da sein mit anderen Menschen. Und was wir da eben als Empfehlung geben, ist einfach mal Handy weglegen und nicht nebenbei immer auf Facebook oder mit irgendwelchen anderen sozialen Medien mit ganz vielen anderen Menschen im Kontakt sein, sondern wirklich in dem Moment nur mit dem einen Menschen, mit dem man gerade zusammen ist.
Ich halte das ja für ein Zeichen von Unsicherheit. Also mir fällt das immer mehr auf, dass Leute ständig an ihren Dingern rumdaddeln, weil die im Grunde genommen hoch unsicher sind und der Situation ausweichen mit mir oder stellvertretend jetzt mit jemand anderen überhaupt richtig in Kontakt zu kommen. Weil da muss ich ja richtig reagieren. Da muss ich ja zur Not auch mich einbringen. Ja? Aber das macht mich unsicher.
Genau, das ist Übung. Das sind viele Erfahrungen, die wir vielleicht auch missen durch unsere zunehmende Digitalisierung. Und einige Menschen können das noch und andere jüngere Menschen haben das vielleicht gar nicht richtig gelernt. Die müssen das erst noch lernen. Da kommen ganz neue Aufgaben auch auf Schulen oder Familien zu, die früher automatisch gelöst wurden, die jetzt wirklich gezielt angegangen werden müssen.
Sie haben den Kopf geschüttelt gerade. Ja, das will ich jetzt kurz noch wissen.
Also ich habe das Gefühl, dass das so keine gute Beschreibung ist. Also das Problem, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, das ist jetzt kein neues Problem. Und bei uns ist es so, wir haben dafür keine sozialen Formate so richtig. Also in Lateinamerika, um mal wieder so ein Beispiel zu geben, ist es üblich, dass man sozial eingeführt wird. Das ist mir eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich lerne Leute kennen, die nehme ich irgendwohin mit und ich werde nicht vorgestellt. Das wird in Lateinamerika niemals passieren.
Das stimmt, das passiert oft bei uns.
Es gibt also sozusagen keine, wenn man so eine rituelle Rahmung in vielen Fällen, um den Kontakt herzustellen. Und ich glaube, das ist ein Problem und das überfordert viele Leute. Und klar, es gibt Leute, die sind sozial kompetent, die bewältigen das easy. Mhm. Und es gibt Leute, für die ist das sehr schwer. Und wir haben aber gleichzeitig auch den, wenn man so will, Druck erhöht an soziale Kompetenz. Die Erwartung, dass jemand das super kann, ist einfach so auch da. Und dann mit Holprigkeit umgehen, mit jemand, der das linkisch macht und so weiter. Das
fällt uns schwer.
Ich würde sagen, wäre es einfach besser, man würde da weniger warten, dann würde das auch alles besser klappen.
In der Diskussion wird Einsamkeit häufig mit Alleinsein verwechselt. Tatsächlich haben aber die meisten Menschen, die Erfahrung gemacht haben, dass man durchaus alleine sein kann oder alleine sein will sogar, ohne sich dabei auch nur ein bisschen einsam zu fühlen. Viele behaupten sogar, dass sie durch Zeiten des Alleinseins überhaupt erst einen neuen, tieferen Zugang zu sich, anderen Menschen, auch zur Natur gefunden haben und sich damit eine neue Qualität der Beziehung zur Welt erschlossen haben. Gerade in den philosophischen und spirituellen Traditionen wird das immer wieder betont, dass es eine Form der guten Einsamkeit gibt.
Einsamkeit ist ein existenzielles Gefühl, das alle Menschen betreffen kann. Nicht wenige empfinden es als schmerzlich und bedrückend und wollen es unbedingt vermeiden. Hat der moderne Mensch vielleicht den produktiven Umgang mit dem Alleinsein verlernt? Der norwegische Philosoph Lars Svensson weist in seiner Philosophie der Einsamkeit auf die positiven Aspekte der guten Einsamkeit hin. Der Rückzug aus dem hektischen Alltag in die Stille des Alleinseins bietet enorme Chancen. Er kann sinnstiftend und bereichernd sein.
Ganz er selbst sein darf jeder nur, solange er allein ist. Wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit. Denn nur wenn man allein ist, ist man frei.
Gute Einsamkeit schafft zeitweise einen Raum, in dem der Mensch tun kann, was er möchte. Wer sich selbst genügt, ist unabhängig von anderen, frei von Forderungen und den Anpassungszwängen der Gesellschaft. Einsamkeit bietet auch die Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen, so die Schriftstellerin Marguerite Duras. Die Einsamkeit des Schreibens, das ist die Einsamkeit, ohne die Geschriebenes nicht entsteht oder zerbröckelt. Ähnlich sieht es auch der Psychologe Mihai Csikszentmihalyi. Nur diejenigen, die es schaffen, allein zu sein, sind in der Lage, kreativ zu sein. Im Alleinsein kann der Mensch mit seiner Tätigkeit verschmelzen, dabei die Zeit und die Welt um sich herum vergessen und den sogenannten Flow, ein beglückendes Gefühl, erleben. Auch für den antiken Philosophen Aristoteles gibt es eine gute Einsamkeit, das Kontemplative, das nur in dieser Einsamkeit gelebt werden kann. Viele Philosophen und Gelehrte ziehen sich immer wieder in die Natur zurück, um sich dem Denken zu widmen und zu philosophischer Erkenntnis zu gelangen. Im Mittelalter ist Einsamkeit stark mit Religion verknüpft und für viele Mystiker eine Übung in Askese. Im Gefühl des Verlassenseins kommen sie Gott näher.
Einsamkeit ist der Weg, auf dem das Schicksal den Menschen zu sich selber führen will.
In der Einsamkeit ist man mit sich selbst zusammen, schreibt die Philosophin Hannah Arendt. Die Einsamkeit zeigt dem Menschen seine wahren Bedürfnisse, was er braucht und wer er eigentlich ist. Sich selbst genügen, eine Chance für persönliches Wachstum und emotionale Reife.
Allmählich ist mir der Mangel unserer Art Bildung und Erziehung aufgegangen. Niemand lernt, niemand strebt danach, niemand lehrt, die Einsamkeit zu ertragen.
Einsamkeit zu ertragen muss gelernt sein. Viele Menschen sind jedoch selten allein. Sie sind gefangen in dem ständigen Bedürfnis nach Zerstreuung. Vielleicht ist es an der Zeit, die Einsamkeit wieder zu entdecken und ihre positive Kraft zu nutzen.
Herr Rosa, ist das nicht hochparadox, dass ich, um eine bessere Resonanzerfahrung mit der Welt wiederzugewinnen, sage ich jetzt mal, mich zurückziehe und allein bin?
Nee, das glaube ich nicht. Also was mir schon einleuchtet oder was ich glaube auch die Erfahrung vieler Menschen ist, dass man nicht immer soziale Kontexte braucht und auch nicht hohe Stimulation oder so, sondern dass man es aushalten können muss, mit sich und der Welt alleine sein, glaube ich. Weil ich glaube nicht, dass man sich da nur selbst genügt, sondern man entdeckt da plötzlich, dass es eine andere Form des Sich-Verbindens zum Beispiel mit der Natur gibt. Also wir reden ja wirklich von der Einsamkeit der Berge eigentlich immer positiv. Ja, das nehmen, oder auch von der Einsamkeit der Wüste.
Ist ja auch ein Thema der Romantik. Also ja, diese Einsamkeit.
Aber auch schon viel länger eigentlich, zum Beispiel in der christlichen Tradition.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich diese Wahrnehmung, dass man dann entdeckt, dass die Einsamkeit oder die Stille spricht. Und deshalb glaube ich, das ist nicht das sich selbst genügen, so, dann wäre ich wieder hinter der Glaswand, sondern man stellt plötzlich fest, da gibt es eine Verbindung zwischen mir und dieser Weite da draußen zum Beispiel oder der Stille der Welt. Und das kann auch ein Zimmer sein, wenn zum Beispiel das Bild, das ich da habe oder das Buch plötzlich anfängt, zu mir sowas wie ein Resonanzdraht auszubilden. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, wo ich dann nicht weglaufe und nicht verdränge und es auch nicht betäube. Deshalb ist da ganz viel dran an dieser positiven Einsamkeit, aber es ist nicht die reine Selbstgenügsamkeit.
Gute Einsamkeit ist ja unser Stichwort. Was ist Ihre Erfahrung nach den Gesprächen mit Menschen, die sich einsam fühlen? Die werden eher keine Erfahrung von guter Einsamkeit haben.
Aber es gibt überall und immer wieder finden wir Leute, die ein sehr positives Einsamkeitsbild haben. Und das hat damit zu tun, dass Einsamkeit in diesem Sinn dann gedeutet wird als eine Form der Freiheit. Das ist eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Es ist ein Schutzraum, in dem ich machen kann, was ich will, mich mit dem befassen kann, womit ich möchte. Und gerade wenn Leute in sehr bedrängt leben, in sehr starken sozialen Verpflichtungen leben, ist Einsamkeit dann auf einmal auch was ganz Positives. Weil dann der Kontaktverlust nämlich als Entlastung erlebt wird.
Aber das ist dann, muss man nochmal begrifflich scharf machen, das ist dann Alleinsein und nicht Einsamsein.
Ne? Genau, also das ist dann, würden wir nicht mehr so bezeichnen heutzutage. Ist aber historisch genau umgekehrt. Also im 19. Jahrhundert würde jeder sagen, Einsamkeit ist dieses Positive, was wir heute als Alleinsam bezeichnen. Und Alleinsam ist das Schlechte gewesen. Heute ist halt umgedreht.
Da hat sich einfach der Begriff
Haben historische Gründe.
Ja, das kam ja auch bei den Philosophen eben vor, ne, dass das ein bisschen in einen Topf geschmissen wurde, Einsamkeit und Alleinsein, weil sich eben die Bedeutung verändert hat. Was wäre für Sie der Begriff psychologisch von positiver Einsamkeit?
Dass das ein Warnsignal ist, was ernst genommen werden muss und dann eben Kräfte freisetzt, die dann auch dieses Gefühl der Einsamkeit überwinden lassen. Und das ist eben das, was uns als Menschen ausmacht. Und dessen sollten wir uns immer wieder bewusst werden, weil eben die Einsamkeit schon auch dann die Möglichkeit bietet, um sich wieder mit anderen zu vernetzen, soziale Unterstützung zu mobilisieren und darüber zum Beispiel dann auch Herausforderungen zu meistern, wie zum Beispiel eine eingeschränkte Gesundheit.
Also jemand, der gerne allein ist, muss in ihrer Sicht nicht jemand sein, der jetzt tatsächlich ein Problem entwickelt.
Ganz genau.
Ich würde gerne noch mal zum Schluss auf die Religion kommen. Also es gibt ja Kinder, die so einen imaginären Freund oder eine imaginäre Freundin haben. Das ist ja eine Phase in der durchaus in der Entwicklung. Ich habe beim Nachdenken über unser Thema ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, mit Gott ist das ja ähnlich. Ich schaffe mir so einen imaginären Freund oder wenn ich Gott von mir aus auch weiblich sehe, eine imaginäre Freundin und ist immer da, ist immer bei mir. Ich kann mich eigentlich gar nie einsam fühlen.
Also ich glaube, Gott ist tatsächlich die Vorstellung, dass wir in der Tiefe unserer Existenz verbunden sind, dass da einer ist, der mich hört und der mich sieht, der mich bei meinem Namen gerufen hat und mit dem ich in Verbindung bin. Wer diese Art von Erfahrung hat oder dieses Gefühl, der fühlt sich sozusagen in Resonanz und damit eigentlich nicht mehr alleine, auch wenn die Oberflächen, die sozialen Beziehungen gerade nicht vorhanden sind.
Also das ist zumindest aus dem subjektivierten Protestantismus kommen die Vorstellung, dass man dann eine Naherfahrung Gottes macht. Ist allerdings, muss man sagen, dazu eine eingangs sehr stark geskriptete Vorstellung. Das heißt, das machte man mit Praktiken, die sehr stark festgelegt waren, durch Schriftpraktiken. Man übte das. Also die Beichtspiegel beispielsweise. Da waren so Texte, in denen ging man dann durch, was man da besprach. Also, dass das so ein freies Gespräch ist, das ist ziemlich modern. Sagen wir so.
Sie meinen jetzt ein freies Gespräch mit Gott oder so?
Ja.
Aber wenn Leute zum Beispiel in die Gottesdienste gehen und da Kirchenlieder oder so singen, da ist diese Erfahrung immer wieder da. Also da wird da jedenfalls zum Ausdruck gebracht, in einer eher freien und nicht geskripteten Form.
Finde ich interessant, Religion als geskriptete Form der Überwindung von Einsamkeit zu sehen.
Ja, ich glaube, dass es eigentlich eher die Selbstwirksamkeitserwartung ist. Also was Herr Rosa vorhin auch schon gesagt hat, so dieses Vertrauen, die eigenen Fähigkeiten, auch wenn es schwierig ist, trotzdem noch was bewegen zu können. Und das ist eben diese ganz tiefe Bindungserfahrung. Und wenn jemand dann in Gott vertraut, dann ist das wunderbar, aber das braucht man nicht. Also man kann auch zu anderen Menschen oder in sich selber so dieses Vertrauen entwickeln. Und ja, wer das in Gott finden kann und da auch dieses Vertrauen so als stärkenden Faktor hat, wunderbar.
Ich meine, viele machen heute diese Erfahrung in der Natur. Dass sie gehen da raus und haben irgendwie das Gefühl, sie sind verbunden.
Ja. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und die Erkenntnisse, die ich zumindest mitgenommen habe. Das war unsere Sendung zum Thema Einsamkeit. Sie finden weitere Hinweise und Informationen, darunter auch die Nummern der Hotline Silbernetz und anderer Hilfsdienste auf unserer Internetseite dreisat.de/Skobel. Und auf der Seite finden Sie auch weitere Interviews mit Silbernetz-Mitarbeiterinnen und anderen. Und vielleicht lässt sich am Ende ja so verstehen, der Mensch ist ein Beziehungswesen, haben wir gesagt, und damit gehört Einsamkeit als die negative Kehrseite natürlich mit zu diesen Beziehungen. Dass es Phasen gibt, in denen eine Seite dominanter werden kann, ist klar. Dass man diese Phasen aber aktiv und erst recht mit professioneller Hilfe beeinflussen kann, wurde hoffentlich auch in der Sendung deutlich. Resilienz schützt vor Einsamkeit. Das hat zweierlei zur Folge. Erstens, dass wir einander unterstützen sollten, vor allem wenn wir merken, dass jemand oder jemand anders eben einsam ist. Also Sie hatten das Stichwort, jemand, der linkisch ist, hilft zum Beispiel. Womit wir über das Persönliche hinaus mitten bereits in der Sozialpolitik wären. Und zweitens, dass die Arbeit uns selber nötig ist und etwas bringt. Wer merkt, dass Einsamkeit belastend wird, sollte deshalb das Warnsignal ernst nehmen und handeln. So oder so bleibt noch viel zu tun. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen auch einen guten Abend und tschüss.